Sie hat wirklich hart auf die Klassenarbeit gelernt. Sie hat sich hingesetzt, sie war diszipliniert, sie hat sich alles erklären lassen bis tief in die Nacht hinein und am Ende hat es wieder bloß eine 4 gegeben, so wie immer. Und ihre Klassenkameradin, die sich eine 1 nach der anderen abholt, hat auch dieses Mal wieder ihre gewohnte Bestnote bekommen und hat gar nichts dafür tun müssen. Nicht lernen, nicht üben, das ist doch unfair. Kennt ihr das? Aus der einen oder aus der anderen Perspektive vielleicht? Wer waren die, die immer 4er gekriegt haben und schlechte Noten und sich aufgeregt haben über die anderen? Ah, ein paar. Und wer waren die Guten, die immer gedacht haben, ja, geht doch alles ganz easy? Ah, gibt's auch ein paar. Und die andere irgendwo dazwischen drin. Das ist doch unfair. Was bringt's denn dann überhaupt, fragt sie sich, zu lernen? Ja, wenn ich doch sowieso immer nur 1 4er krieg und die anderen die guten Noten ohne Lernen absahen, bringt's es dann überhaupt noch zu lernen? Da hat er sein ganzes Leben lang nicht eine einzige Zigarette angerührt. Er hat sich immer sauber gehalten, während andere immer ausschweifend geraucht haben und getrunken haben und sich mit Junkfood vollgestopft haben. Er hat dagegen gesund gelebt, hat Sport gemacht, hat auf seine Ernährung geachtet, Giftstoffe gemieden, wo es nur geht, und dann stirbt er ganz plötzlich einfach so. Und die anderen, die sind trotz ihrer ungesunden Lebensweise, obwohl sie sich nie bemüht haben, in ein hohes Alter gekommen. Das ist doch unfair. Bringt es dann überhaupt, auf seine Gesundheit zu achten? Lohnt sich das? Da strengt sie sich an, nachhaltig zu leben. Sie haben in ihrem Alltag schon manches geändert. Sie wollen machen weniger Fahrten. Sie kümmern sich darum, dass es weniger Emissionen gibt in ihrem Haushalt. Sie sparen Verpackungen ein, alles das. Und dann sehen sie im Fernsehen, wie in anderen Teilen der Welt der Müll ins Meer gekippt wird, wie man Plastik einfach so verbrennt, wie der Energiehunger dazu führt, dass die Kohle und die Atomkraft wieder aufkommt und gleichzeitig die Klimaveränderungen einfach so weggeleugnet werden. Was bringt es denn dann eigentlich, fragen sie sich, sich darum zu kümmern, sich so abzumühen? Ist es nicht sinnlos oder muss man gerade dann die ganze Kraft besonders noch hineinstecken, in die ganzen Investitionen hier reinlegen, weil es gar nicht anders geht? Ist doch irgendwie nicht gerecht oder nicht richtig. Ich habe noch so ein Beispiel. Da hat er sein Leben lang gearbeitet, hat wirklich schwer geschuftet, auch in den Zeiten, als es dem Land noch nicht so gut ging wie jetzt. Und jetzt steht er kurz vor seinem Ruhestand. Er merkt so langsam die Beschwerden, die die jahrelange Arbeit bei ihm so hinterlassen haben. Kürzlich hat man ihm gesagt, dass er wahrscheinlich noch länger arbeiten muss und dass die Rente auch nicht so üppig sein wird, wie er sich das mal erhofft hat. Immer öfter sieht er aber Leute, die gar nicht arbeiten und die trotzdem viel Geld haben. Einfach so, jeden Monat vom Staat geschenkt. Offenbar geht es ganz leicht, dass man die Angebote von der Arbeitsagentur ablehnen kann und dann trotzdem so viele Sozialleistungen bekommt, dass man sich Dinge leisten kann, die er sich nie kaufen konnte. Und so steht er vor diesem Plakat, wo draufsteht, Arbeit soll sich wieder lohnen, und er fragt sich, bringt es eigentlich zu arbeiten? Lohnt es sich denn noch wirklich? Oder ist alles sinnlos? Ein letztes Beispiel von so einer Sinnlosigkeit. Da hat sie den langen Weg auf sich genommen, hat ihre Familie zurückgelassen, weil sie die radikalen Ansichten nicht teilt, die in ihrem Land für alle gelten sollen und die durchgedrückt werden für alle. Weil sie als Christin abgelehnt wird in ihrer Heimat und nicht mehr sicher ist, ist sie gekommen, zu uns gekommen. Sie hat die deutsche Sprache gelernt, sie hat sich eingebracht, sie hat was aufgebaut, sie hat Beziehungen geknüpft. Und jetzt gibt es aber trotzdem immer mehr Leute, die ihr sagen, du gehörst hier nicht her. Sie hat die Sorge, ob sie dabei ist, wenn es darum geht, dass man abgeschoben wird, und das nur, weil mal wieder einer, der halt auch aus dem Land kommt, aus dem sie kommt, kriminell geworden ist. Das ist doch nicht fair, das ist doch nicht gerecht. Sie hat mit den Deutschen geweint, sie hat getrauert, sie hat gebetet, so wie es andere Christen das auch tun, wenn was Schlimmes passiert. Und trotzdem sieht man jetzt in ihr die Schuldige oder jedenfalls die, die die Konsequenzen zu tragen hat, wenn andere Böses tun. Wenn sie jetzt hier auch abgelehnt wird, so wie in ihrer alten Heimat, bringt es dann überhaupt noch, sich zu integrieren, sich anzustrengen, Nähe zu suchen? Bringt es noch? Das sind ein paar Beispiele gewesen, liebe Gemeinde. Manche ein bisschen konstruiert, aber manche vielleicht auch relativ nah dran an dem, was man so erleben kann. Das sind alles so ähnliche Beispiele, die so ein bisschen wie beim Psalm 73 vorher der Asaf auch gemacht hat. Der hatte diese Erfahrung auch gemacht. Er guckt in die Welt und er sieht da welche, denen geht's gut, obwohl sie sich eigentlich gottlos sind. Und da gibt es die anderen, die sich um Gott kümmern und die sich bemühen und die sich anstrengen und die aber Schweres zu tragen haben. Das ist doch nicht gerecht, sagt er. Das kann doch nicht sein. Und bei ihm ist auch eine Frage, die den Glauben betrifft, weil damit irgendwie dann auch die Frage mitschwingt, ist Gott ungerecht, wenn er den Gottlosen so ein gutes, schönes Leben ermöglicht, während er die Gläubigen den Gläubigen zumutet, dass sie Schweres tragen müssen oder sie jedenfalls nicht davor bewahrt. Das ist doch nicht gerecht. Und vielleicht auch die Frage, bringt es dann überhaupt noch was zu glauben? Wenn doch eh die Ungläubigen das leichte und gute Leben haben und die, die glauben, das Schwere, bringt es dann noch, wenn ich gar keinen Lohn dafür bekomme, wenn es sich für mich gar nicht auszahlt, zu glauben? Wenn ich keinen Vorzug habe, keine Privilegien, bringt es dann? Naja, jedenfalls vielleicht nicht für diese Welt hier. Viele Menschen in unserer Zeit entscheiden sich dafür, dass es sich für sie nichts bringt, gell, und sagen, naja, warum soll ich denn glauben, wenn es doch dadurch gar nicht besser wird, wenn ich dann trotzdem krank werden kann, wenn der Glaube nicht verhindert, dass meine Ehe kaputt geht oder wenn sich Glaube quasi nicht lohnt für mich in dieser Zeit, warum soll ich dann noch glauben? Das ist ganz oft eine Frage. Geht auch vielen Konfirmanden so, die wir konfirmiert haben, in die wir investiert haben, eine Beziehung aufgebaut hat und trotzdem kommen wir irgendwann zu dem Schluss, warum soll ich denn glauben, bringt doch nichts. Ich sag mal so, wenn es wirklich nur darum ginge, dass man davon profitiert, dass man davon einen Vorteil hat oder dass einem vielleicht sogar besser geht wie anderen, wenn das das einzige Kriterium wäre, dann müsste man wirklich sagen, naja, dann bringt der Glaube vielleicht nichts, weil er das nicht garantieren kann. Das heißt nicht automatisch, wenn man glaubt, dass man dann alle schwierigen Dinge einem erspart bleiben und dass einem nichts Schweres mehr aufgebürdet wird, das nicht. Und trotzdem würde ich sagen, es stimmt nicht, diese Antwort zu sagen, es bringt nichts, weil Glaube eben mehr ist, als dass es sich lohnt, dass man Profit hat, dass es ein Outcome hat. Glaube ich viel mehr als das. Aber diese Grundstimmung, diese Fragen, was bringt es denn eigentlich, ist das nicht alles sinnlos oder umsonst, das hat man manchmal vielleicht im Leben auch. Und das haben wir ja eben beim Psalm 73 auch gefunden, beim Asaf, bevor er in den Tempel gegangen ist. Das hat ihn sogar innerlich zerfressen, ja, diese Fragen, hat ihm das Herz schwer gemacht und sogar so, dass er nachher gesagt hat, wie dumm war ich eigentlich. Wir haben heute einen Predigtext, der kommt aus dem Predigerbuch. Ich weiß nicht, wie oft ihr das Predigerbuch lest. Da kommt man nicht ganz so oft vorbei im Predigerbuch. Ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd, weil das auch einer ist, der auf das Leben schaut und auf die Welt schaut und eigentlich zu einem ganz ähnlichen Schluss kommt. In ganz vielen Teilen von seinem Buch ist so diese Stimmung, ist doch alles irgendwie sinnlos, wenn ich das angucke. Ja, was ist denn da noch? Er sagt dann immer, das ist ein Haschen nach Wind, so übersetzt es der Martin Luther. Andere sagen, es ist doch alles eitel, alles sinnlos. Eigentlich steht im Hebräischen da das Wort Hevel. Es ist alles Hevel. Das übersetzt heißt eigentlich Rauch, also so viel wie, es ist alles doch irgendwie undurchsichtig, es ist alles nicht greifbar und wenn ich es greifen will, dann verfliegt's irgendwie so, das meint damit. Es ist doch alles irgendwie schwierig zu fassen. Und mit dieser Stimmung, die finden wir auch in unserem Predigtext heute aus dem Predigerbuch, aber seine Schlussfolgerung ist eben nicht, dann zu sagen, dann bringt's doch alles nichts, dann lass es halt, sondern seine Schlussfolgerung ist eine andere und die schauen wir uns an, weil sie uns helfen kann. Vier Verse aus dem Prediger 7, 15 bis 18. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen, könnt auch sagen sinnlosen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde an seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Die Beobachtung, liebe Gemeinde, ist ganz ähnlich. Er schaut in die Welt und sagt, da bemüht sich einer um Gerechtigkeit. Der will wirklich Gerechtigkeit und er geht zugrunde an seiner Gerechtigkeit. Und der andere, der lebt in seiner Bosheit. Aber der Gottlose, der darf lang leben, ist doch nicht fair. Wie kann das sein? Was bringt's denn dann, wenn Gott Gerechte nicht belohnt und Gottlose nicht bestraft? Trotzdem zieht der Prediger jetzt aus dieser Beobachtung nicht die Schlussfolgerung, die viele heute bei ähnlichen Erfahrungen ziehen, nämlich zu sagen, na dann lassen wir's halt. Dann, wenn's nichts bringt, dann ist doch eigentlich egal, was ich tue. Also ganz oft kann man in diese Haltung reinverfallen, ja, wenn es mir nichts bringt, wenn nicht das rauskommt, was ich mir wünsche, na dann, warum soll ich es dann machen, dann lasse ich es halt, ja, dann ist doch eigentlich egal. Kann man jetzt vielleicht diese Woche ganz aktuell auch im Blick auf die Wahlen sehen, ja, wenn die Politik eh nichts ändert, ja, oder wenn die sowieso nicht das machen, was ich möchte, warum soll ich dann wählen gehen, ja, sagen manche tatsächlich. Das ist aber nicht die richtige Schlussfolgerung. Man geht doch nicht nur wählen, wenn man irgendjemand findet, der genau das umsetzt, was man gerne selber hätte. Man geht wählen, weil man eine Verantwortung dazu hat, weil man eine Stimme hat, weil das unsere Pflicht ist als Bürger. Deshalb geht man wählen, weil man die Möglichkeit hat, nicht nur, weil man sagt, es lohnt sich, das muss auch das rauskommen, was am Ende, was ich mir wünsche. Also einfach zu sagen, ist doch alles eh egal, lassen wir es doch bleiben, das ist sehr, sehr kurz gedacht, sehr einfach gedacht. auch in anderen Dingen im Leben. Also wenn jetzt die Schülerin wieder die 4 geschrieben hat, dann wäre es natürlich nicht die richtige Schlussfolgerung zu sagen, dann lass halt nächstes Mal mit dem Lernen. Ja? Bring doch eh nichts, ist doch alles egal bei der nächsten Arbeit. Probier's ohne Lernen. Sondern die Schlussfolgerung ist natürlich schon auch nächstes Mal wieder hinsitzen, auch nächstes Mal wieder lernen. Oder wenn jetzt jemand gesund ist, obwohl er einen Lebenswandel hat, der sich gar nicht um Gesundheit kümmert, wäre es doch schon ziemlich schräg, die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, na dann kümmere ich mich doch gar nicht mehr um meine Gesundheit, ist doch eh alles egal. Nee, natürlich nicht. Das ist doch kein Grund zu sagen, es ist mir alles egal. Auch nicht, wenn jemand anderes eine Leistung vom Staat bekommt, sogar wenn sie unverdient ist, heißt es doch nicht, ist doch alles egal. Dann kommt es eh nicht darauf an, was wir machen. So eine resignative Haltung ist heutzutage, finde ich, ein bisschen übel in unserer Zeit, dass man sagt, naja, wenn es mir das nicht bringt, was ich will, dann lassen wir es halt, dann ist doch alles egal. Ganz so ist es nicht. Es ist eben nicht alles ganz egal. Selbst der Prediger, der sagt, das, was ich da wahrgenommen habe, das, was so wie Rauch ist, so undurchsichtig für mich unlogisch und nicht erklärbar ist, auch ungerecht ist, die Schlussfolgerung ist nicht, dass alles egal ist. Er leitet aus seiner Schlussfolgerung eben nicht ab, dass man es dann auch bleiben lassen kann. Sondern er sagt, gibt uns 2 Hinweise in 2 Richtungen. Und der eine ist vielleicht überraschend. Sei nicht allzu gerecht. Wenn doch der Gerechte in seiner Gerechtigkeit vergeht, dann sagt der Prediger, dann sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Schon interessant. Also man kann sich offensichtlich im Streben nach Gerechtigkeit zugrunde richten, das kann das offensichtlich was Schlechtes werden, zumindest wenn man so arg nach Gerechtigkeit strebt, dass man da drin zugrunde geht. Aber jetzt sagt der Prediger, na dann tu halt langsam Piano, dann streb halt nicht so sehr nach Gerechtigkeit. Also ganz ehrlich, das muss man erstmal zusammenbringen mit vielen anderen Stellen in der Bibel, wo es eigentlich immer heißt, Gerechtigkeit ist das, wo man hinstreben soll und Weisheit ist das, was doch eigentlich gut ist. Jetzt kommt der daher und sagt, sei mal nicht allzu gerecht. Oder Hoffnung für alles sagt, sei nicht allzu fromm. Das hört sich hart an für die fromm sein, was Wichtiges ist, ja. Kommt der Prediger daher und sagt, sei nicht allzu fromm. Das finden wir in der Bibel, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das erwartet hättet, aber erstaunlich, dass der sagt, sei nicht allzu fromm, übertreib's nicht mit deiner Weisheit. Er hat aber noch einen zweiten Hinweis für uns, der in die andere Richtung geht. Er sagt nämlich jetzt nicht, dass man dann sich jetzt völlig der Gottlosigkeit hingeben kann und alles ungerecht machen kann, sondern er sagt, sei auch nicht allzu gottlos und sei kein Tor. Also lass dich jetzt nicht in Ignoranz ins andere Extrem treiben und sag, ist doch alles, dann ist ja alles völlig Wurst. Man könnte vielleicht zusammenfassen, er sagt in beide Richtungen, vermeide das Extrem, vermeide die Übertreibung, das, wo es schädlich wird. Vermeide das. Also nicht allzu gottlos werden, weil es dir schadet, wenn du gottlos bist, aber auch nicht zu sehr gerechtigkeitsstrebend zu werden, da wo es für dich schädlich wird. Irgendwo dazwischen drin musst du dich sammeln, irgendwo die Mitte zu finden. Bleib maßvoll, find die goldene Mitte. Das könnte so ein bisschen die Conclusio sein aus diesen 2 Hinweisen. Ja, die Extreme sind nicht gut für dich, deshalb vermeide die Extreme und sortiere dich in der Mitte ein. Die Mitte. Finde die Mitte. Aber wie findet man denn eigentlich die Mitte? Das ist jetzt auch politisch ja gerade sehr, sehr beliebt. Man möchte ja die Mitte sein, gell? Vielleicht hört man ja gerade überall. Für die Mitte machen sich die Parteien parat. Aber was ist denn eigentlich die Mitte? So klar ist das gar nicht. Was die Ränder sind, ist relativ klar. Aber die Mitte, wo ist denn eigentlich die Mitte? Ist die Mitte da? Sind es die linken Positionen, die festgelegt sind und alles, was davon abweicht, ist dann nicht mehr Mitte, weil es nicht Mitte sein darf? Ist das Mitte? Oder sind Mitte politisch die, wo viele sind, auch wenn es dann nach rechts kippt inhaltlich, ist das dann die Mitte? Naja, ich finde es nicht so eindeutig, ganz ehrlich, was da die Mitte ist. Ist nicht so ganz einfach. Wo ist denn die Mitte, auch in unserem Predigtext, zwischen gottlos und gerecht? Kann man das jemand sagen? Wo ist die Mitte zwischen gottlos und gerecht? Ist gar nicht so einfach, die zu finden, lieber Prediger. Deshalb finde ich diesen Hinweis, vermeide die Extreme und such die Mitte, noch ein bisschen zu kurz gegriffen. Kann es nicht dazu führen, dass unser Glaube, wenn er immer die Mitte sucht, dann auch immer mittelmäßig bleibt? Wie ist es denn mit dieser Gemeinde Laodicea, die kritisiert wird in der Offenbarung dafür, dass sie lau ist und eben nicht heiß und kalt? Hat die Mitte gefunden und nachher kriegt sie dafür die Rechnung, dass sie sagt, naja, lau halt. Was ist die Mitte? Und wo finden wir die Mitte? Ich will euch aus dem Text heute nicht nur ableiten und sagen, meide die Übertreibung, meide die Extreme, auch im Glauben, sei nicht päpstlicher als der Papst und damit ist dann getan, bleib unauffällig in der Mitte und dann wird es schon irgendwie richtig werden. Das wäre mir ein bisschen zu wenig. Und das ist auch unserem Predigtext zu wenig, denn es kommt ja da noch was am Schluss, in dieser vierte Vers am Ende, der hat noch ein bisschen mehr zu bieten, als nur zu sagen, vermeide die Extreme. Da heißt es ja, es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch an jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Also es ist beides wichtig, es ist nicht egal, man soll die Rechtschaffenheit nicht übertreiben, aber auch nicht in die Gottlosigkeit kippen. Aber dann sagt er noch, es ist schon ein bisschen so ähnlich, wie wenn man eine Balance halten muss. Es ist gut, wenn man noch was Drittes hat. Ich weiß nicht, wann ihr mal Balance halten müsst. Also seid ihr mal auf einer Slackline gelaufen? Wer von euch ist schon mal auf einer Slackline gelaufen? Ah, viele. Okay, dann wisst ihr, wie das ist. Dieses schmale, also mit Slackline, dieses schmale Band, da muss man die Mitte finden, ja? Weil wenn man die Mitte nicht findet, dann kippt man halt nach rechts oder links runter, ja? Dann war's das. Und zwar muss ziemlich exakt die Mitte finden. Ist gar nicht so leicht, die Mitte zu finden. Ich find's schwierig. Was mir da hilft, ist, wenn ich nicht nur versuche, die Extreme zu vermeiden, nicht nach rechts und nicht nach links zu kippen, dann wird es ziemlich schwierig, diese kleine, schmale Mitte zu finden. Was mir hilft, ist, wenn ich was Drittes habe, an dem ich mich festhalten kann. Jemand, der mitgeht, jemand, der mich hält und führt, dann ist es leichter, diese Mitte zu halten, dann ist es leichter, diese Mitte zu finden. Vielleicht so ähnlich wie beim Fahrradfahren, wenn man das lernt, muss man auch die Mitte halten. Ja? Entweder man kippt nach links oder man kippt nach rechts um. Aber es hilft wenig, wenn man dem, der das Fahrradfahren lernt, sagt, naja, jetzt vermeide es halt, nach rechts oder nach links zu kippen. Jetzt guck mal, wie du die Mitte findest. Ist nämlich gar nicht so einfach, diese Mitte zu finden. Es ist viel hilfreicher, wenn man hingeht und ihn führt und ihn festhält. Wenn man jemand als Drittes dazukommt und sagt, halte dich an mir fest. Dann findest du die Mitte leichter. Vielleicht ist so dieser letzte Satz gemeint, wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Gott ist auch noch da. Nicht nur das Vermeiden der Extreme ist wichtig in unserem Glauben, sondern eben auch, dass wir uns an Gott festhalten, weil wir dann die Mitte besser finden, besser halten. Weil wir dann nicht nur versuchen, nicht zu kippen, sondern weil wir dann tatsächlich was haben, was uns hilft, diese Mitte zu finden. Unser Glaube ist doch mehr als nur zu vermeiden, in die eine oder die andere Richtung zu kippen. Unser Glaube ist das, was uns mit Gott an der Hand auf die richtigen Wege führt. Sei Mittelpunkt in meinem Leben, haben wir gerade gesungen. Das ist quasi die Bitte dazu. Sei du der, der mir die Mitte zeigt, der mich in der Mitte führt, der mir nicht nur die Extreme vermeiden lässt, sondern der mich hält, der mich die Mitte führt. Also Glaube ist nicht nur das, was irgendwann vielleicht dann funktioniert, wenn du dich so sehr im Griff hast, dass du alle Extreme rechts und links so ausgleichen kannst, dass du nicht mehr schwankst und diese feine Mitte gefunden hast. So wird Glaube wahrscheinlich niemals funktionieren. Da würden wir nicht ankommen. Sondern Glaube heißt, dass wir nach Gott greifen dürfen und dann schwanken wir vielleicht hier und da mal nach links und rechts. Das kommt durchaus vor, aber wenn wir ihn in der Hand haben, bleiben wir trotzdem standhaft und stabil, so wie auf der Slackline, ohne abzustürzen ins Extrem. So stelle ich mir Glaube vor. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihn in der Hand haben. Und so könnte ich jetzt eigentlich auch aufhören. Und könnt euch sagen, also, liebe Gemeinde, nehmt das mit. Übertreibt es nicht nach rechts und nach links, übertreibt es nicht, haltet euch an Gott fest. Gut, macht mal. Aber so ganz glücklich bin ich damit noch nicht, weil das so ein bisschen abstrakt bleibt. Ja, man soll sich halt an Gott festhalten und dann ist irgendwie die Mitte schon irgendwie da, irgendwas zwischendrin. Ich will euch noch eine kleine Hilfe an die Hand geben, die das hilft, vielleicht ein bisschen konkreter zu machen in deinem Glauben und auch in deinem Leben, wo du und wie du mit Gottes Hilfe die Mitte finden kannst. Und da gibt es eine Systematik, die mir bis jetzt zur Hilfe geworden ist, als ich mich vor einigen Jahren mal intensiver mit Persönlichkeitsentwicklung befasst habe. Da liest man manchmal dann Bücher. Und die prominentesten Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung sind immer noch die von Friedemann von Schulz von Thun. Vielleicht kennt es der ein oder andere noch. Miteinander reden, da geht es manchmal darum, wie man kommuniziert und die Ohren und so weiter. Habt ihr vielleicht noch Augen, wer es schon gelesen hat. Ich finde die drei Bücher, Miteinander reden 1 bis 3 aus den 80er Jahren, die muss man eigentlich auch heute noch lesen. Die sind immer noch gut, total wertvoll. Und im mittleren, im zweiten Buch gibt es eine Systematik, die hat mir geholfen und die hilft mir auch in dem Fall, wenn es darum geht, wo denn die Mitte ist und wo auch die Mitte im Glauben ist. Ich stelle euch die mal ganz kurz vor. Es geht da um das sogenannte Werte- und Entwicklungsquadrat. Das hat der Friedemann Schulz von Thun nicht erfunden, aber er hat es quasi weiterentwickelt. Kennt das jemand von euch? Ah ja, ganz wenige, aber ich muss ein bisschen erklären. Das Entwicklungsquadrat setzt sich zusammen aus den vier Punkten, aus den vier Ecken. Vier Dinge gibt es da an den Ecken und dadurch gibt es ein Quadrat oder ein Rechteck. Und es geht immer oben links um den Wert, um den es eigentlich geht, um den man sich kümmert. Der kommt manchmal daher, dass man was anderes unbedingt nicht möchte. ich nenne das mal das sogenannte No-Go. Ja, das, was ich auf gar keinen Fall will, das, was ich vermeiden möchte, das führt dazu, dass ich das stark mache, was mir wichtig ist, diesen Wert stark mache. Jetzt kann man es aber auch übertreiben mit dem, was man gut möchte. Und dann wird es nämlich schlecht. Wenn man manches, das eigentlich gut ist, übertreibt, dann wird es negativ. Das ist genauso eine Übertreibung wie das, was ich vermeiden will. Und jetzt kommt der Clou an diesem System. Dann sagt man nämlich eben nicht, vermeide die Übertreibungen, dann wird es schon werden, dann wirst du die Mitte finden oder versteif dich auf das oben links, sondern dann schau auf diesen, auf einen Schwesterwert und entwickel dich in diese Richtung. Das ist so ein bisschen der Clou. Und warum das so hilfreich ist, zeige ich euch jetzt ein paar Beispielen, da wird es ein bisschen klarer. Zum Beispiel, wie gehst du um mit dem, was du so hast? Jetzt kann man als guter Schwabe natürlich sagen, natürlich sparsam, ja, ist wichtig. Wir müssen sparsam sein, weil was wir auf keinen Fall wollen, ist verschwenderisch zu sein. Ja, das geht nicht. Verschwenderisch ist ein No-Go, deshalb Sparsamkeit ist der hohe Wert, den machen wir wichtig. Jetzt kann man das aber übertreiben, dann wird es irgendwann nicht mehr gut. Dann wird aus Sparsamkeit Geiz, genau, völlig richtig, ihr habt es verstanden. Aber um jetzt nicht geizig zu werden, jetzt könnte man sagen, naja, kümmere dich halt drum, sei nicht geizig und sei nicht verschwenderisch, dann wird es schon werden mit dieser Mitte. Oder man sagt eben, entwickle dich in die Richtung oben rechts, dass du mehr Großzügigkeit lernst, dann wird es was mit dieser Mitte. Dann wirst du Sparsamkeit auf eine Weise finden, die eine gute Mitte sein wird. Diese Entwicklung zu diesem anderen Wert, der dir vielleicht ein bisschen fremd ist, den du vielleicht auch gar nicht so kennst, der ist das Wichtige. Also mit Sparsamkeit ist das Beispiel, es gibt auch, passt auch für Beziehungen zum Beispiel. Natürlich wünschen wir uns in Beziehungen Harmonie, weil was wir uns auf keinen Fall wünschen ist Streit, genau. Um das zu vermeiden, machen wir Beziehungen harmonisch. Jetzt kann man es aber auch übertreiben mit der Harmonie. Nämlich so, dass man sagt, naja, ich gebe mich selber völlig hin, ich spreche auch gar nichts mehr an, was mir problematisch erscheint, das ignorieren wir mal fröhlich, wir machen so eine künstliche Harmonie auf, wenn wir auf gar keinen Fall Streit wollen. Ja? Ist eine Übertreibung, eine schlechte Übertreibung. Um da rauszukommen, kann man sagen, naja, entwickeln wir uns doch mal in Richtung Klarheit, dass wir auch ehrlich uns konfrontieren können und auch Sachen sagen können, wo wir problematisch finden. Wenn wir uns in die Richtung entwickeln, dann finden wir die Mitte am ehesten, die gute Mitte. Ohne dass die vielleicht von vornherein klar ist, wo die ist. Merkt ihr ein bisschen, wie es funktioniert? Erziehung von den Kindern, da passt es auch. Natürlich will ich meine Kinder fürsorglich erziehen und sie schützen, weil auf gar keinen Fall möchte ich, dass meine Kinder sich alleingelassen fühlen oder dieser Welt ausgesetzt sind ohne meine Hilfe, deshalb Fürsorge. Aber man kann es auch übertreiben mit der Fürsorge, dann... Genau, die Helikoptereltern, die ihre Kinder überbehüten, weil sie sagen, auf gar keinen Fall, nichts mehr ohne mich, ich muss alles für meine Kinder regeln, ist nicht gut fürs Kind. Deshalb kann man sich auch da entwickeln in eine Richtung, zum Beispiel dem Kind was zuzutrauen und es ein Stück weit auch mal loszulassen. So eine Entwicklung in eine Richtung, die vielleicht helfen kann, eine gute Mitte zu finden. Ihr merkt schon meine Begeisterung für dieses System, das hat mir schon viel geholfen im Leben. Ich habe noch andere tolle Beispiele gefunden, als ich das gestern so gebastelt hat. Ja, wie geht man organisatorisch mit Dingen um? Da gibt es welche, die sagen, man muss strukturieren, man muss planen, denn was ich auf gar keinen Fall will, ist Chaos oder Kontrollverlust. Ja, deshalb brauchen wir gute Planung, wir müssen Dinge gut planen. Jetzt kann man es aber auch übertreiben mit der Planung. Nämlich, wenn dann ganz starre Reglementierungen draus kommen, wenn man gar keine Bereitschaft mehr hat, irgendwas von dieser Planung abzuweichen, deshalb wäre die gute Entwicklung, naja, ein bisschen Flexibilität zu üben vielleicht, improvisieren zu dürfen, auch in manchem, das kann dann eine gute Mitte sein, dass man eine Mitte findet. Ja, ich merke schon, wen ich damit treffe. Sehr gut. Ich habe noch ein ganz praktisches Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen banaler. Ski-WM, Slalom, zweiter Lauf, heute Nachmittag, Linus Strasser steht am Start und natürlich nimmt er sich vor, dass er angriffslustig fährt. Ja, er muss im zweiten Lauf angriffslustig darunter, weil was er auf gar keinen Fall will, ist zu viel Zurückhaltung, übervorsichtig sein, das geht nicht, so gewinnt man keine Medaille bei der Ski-WM, deshalb muss er angriffslustig sein. Aber jetzt kann man das auch übertreiben. Nämlich zu viel Risiko gehen ist nicht so gut, dann fädelt man nämlich ein im Slalom und dann ist man ausgeschieden. Deshalb muss man dann sich vielleicht dann doch auch darauf besinnen, an einigen Stellen die Kontrolle zu behalten und sich in diese Richtung zu entwickeln. Linus Strasser, mal sehen, was er heute Mittag draus macht. Übrigens, man könnte das Bild auch genau spiegeln, es könnte genauso auch andersrum aussehen, man könnte auch sagen, naja, zu großes Risiko darf man nicht gehen, auf gar keinen Fall einfädeln, deshalb fahren wir kontrolliert. Aber kontrolliert ist manchmal auch zu viel, wenn man übervorsichtig wird, deshalb ein bisschen mehr Angriffslust. Also manchmal kann man das auch einfach spiegeln, dieses Schema. Ist ganz wertvoll, dass man es dann auch so angucken kann. Jetzt machen wir es aber nicht nur zum Spaß, sondern natürlich kann man das auch mit geistlichen Themen machen. Auch für den Glaube kann das hilfreich sein. Zum Beispiel, du sollst deinen Nächsten lieben. Nächstenliebe ist wichtig für uns Christen, weil was wir nicht wollen, ist, dass es nur um Egoismus geht, nur um jeden Einzelnen geht, dass jeder narzisstisch wird, auch in seinem Glauben, nur auf sich schaut und auf seine Bedürfnisse. Deshalb ist Nächstenliebe wichtig. Jetzt kann man es aber auch übertreiben mit der Nächstenliebe. Nämlich, indem man sich selbst völlig aufgibt zugunsten anderer. Dann wird es nicht mehr gut. Obwohl Nächstenliebe eigentlich was Gutes ist, wird es zu was Schädlichem, wenn man es übertreibt. In so einem Fall, die Mitte zu finden, kann dazu führen, dass man sich guckt, dass man sich anguckt, naja, da heißt es ja auch noch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und durchaus auch auf sich selber schauen zu dürfen, heißt noch nicht, dass man in Egoismus verfällt oder narzisstisch wird. Aber das kann eine wichtige Richtung sein, sich zu entwickeln, um dann die Mitte zu finden. Ihr versteht, dass es auch im Glauben wertvoll sein kann, um die Mitte zu finden, sich zu überlegen, wo könnte es rechts oben hingehen, wo führt Gott mich hin? Und es hat jetzt tatsächlich auch mit dem zu tun, dass man eben nicht nur die Übertreibungen vermeidet und nicht nur sagt, ich darf auf keinen Fall narzisstisch werden und auf gar keinen Fall mich selber aufgeben und irgendwie muss ich jetzt die Mitte dazwischen drin finden, sondern dass es hilfreich sein kann zu sagen, vielleicht entwickle ich mich Richtung Selbstliebe oder frag mal Gott, ob ich das auch darf. Das ist ja durchaus sinnvoll. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext. Da gibt es welche, die sich um Weisheit und Gerechtigkeit bemühen und das ist ja an sich ein guter Wert. Das ist nichts, was die Bibel grundsätzlich ablehnt. Das ist ja was sie sogar gut findet. Ja, man soll gerecht sein, man soll nach Weisheit streben, weil man auf gar keinen Fall gottlos werden soll. Deshalb ist rechtschaffender Glaube durchaus was Richtiges. Aber man kann es eben auch übertreiben. Und wenn es nur noch um Rechtschaffenheit geht, so wie bei den Pharisäern, von denen wir vorher in der Schriftlesung gehört haben, wenn man sagt, auf gar keinen Fall gottlos, deshalb immer noch mehr rechtschaffen, dann wird man gesetzlich. Auch das gibt es im Glauben. Gesetzlichkeit als Schwäche, weil es eine übertriebene Rechtschaffenheit ist. Und da kann es dann wichtig sein, zu sagen, naja, vielleicht muss ich in meinem Glauben auch darauf schauen, dass Gott auch Freiheit schenkt. Das nicht aus dem Blick verlieren und finde so die Mitte. Und da drin dann auch diese Ehrfurcht vor Gott mit hineinnehmen, da mich leiten lassen, mich auch dahin führen lassen, dass er mir zeigt, du darfst durchaus auch Freiheit erleben in deinem Glauben, dass du eben nicht in die Gesetzlichkeit verfällst. Ihr merkt so ein bisschen, wie mir das System hilft, die Mitte zu finden, selbst wenn man es nicht genau sagen kann, wo denn die Mitte ist zwischen gottlos und gesetzlich. Es hilft, die Mitte zu finden, an der Hand Gottes diese Mitte zu finden, mit ihm zusammen die Mitte zu finden im Glauben. Wenn die Regelungen am Sabbat so streng sind, dass man nicht mal mehr Ähren pflücken darf und dass man nicht mal mehr den Mann mit seiner kaputten Hand heilen darf, dann ist man in die Gesetzlichkeit abgerutscht. Und nichts anderes sagt Jesus den Pharisäern in dieser Geschichte. Aber das heißt ja nicht, dass er dazu sagt, naja, dann wird halt gottlos, dann sind alle Regelungen, alle Gesetze einfach egal, ganz im Gegenteil. Nein, er weist sie einfach darauf hin, dass es auch Freiheit im Glauben gibt, dass Gott auch Freiheiten geschenkt hat, dass er dem David die schon geschenkt hat, als er die Schaubrote im Tempel gegessen hat, dass er die den Priestern geschenkt hat und so weiter, dass es auch zum Glauben gehört, weil man die Mitte finden muss, um eben nicht in den Extremen zu landen. Sonst, das ist zu kurz zu sagen, naja, vermeide die Extreme, vermeide die Übertreibungen. Unser Predigtext sagt schon, sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gottlos, aber er sagt eben auch, halt dich an Gott fest. Und mit ihm an der Hand wirst du die Mitte finden. Wir singen das auch gleich. Befreit durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. Vielleicht müssen wir auch diese Freiheit immer wieder neu entdecken. Da geht es um eine Entwicklung im Glauben, in der Ehrfurcht vor Gott. Gott ergreifen, sich führen lassen, ist mehr als nur Übertreibungen zu vermeiden. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben will. Und vielleicht merkt ihr, wenn mir diese Systematik hilft, und vielleicht hilft sie dir ja auch in deinem Glauben oder in deinem Leben, wenn du für dich da einsetzt, was für dich wichtig ist, oder wo du auch sagst, das will ich auf gar keinen Fall, aber wenn du auch Übertreibungen wahrnimmst, die dir schädlich werden, dann bleib dabei nicht stehen, sondern dann schau auch auf das und vor allem auch im Gebet auf das, wohin Gott dich führen kann oder will, um die Mitte zu finden. Das macht nämlich einen Unterschied. Dann bete ich nämlich nicht nur, lieber Gott, lass mich nicht in diese Übertreibung fallen und nicht in die andere, sondern betest du, lieber Gott, nimm mich an die Hand und zeig mir, in welche Richtung du mich führen willst. Begleite mich dabei. Zeig mir die Mitte, die du für mich gehabt hast, vorgesehen hast. Und das, liebe Gemeinde, ist lebendiger Glaube. Die Mitte finden ist nämlich nicht nur Extreme vermeiden, Denn da kann man vor lauter Sorge vor dem einen in das andere Extrem rutschen. Die Mitte finden ist auch nicht nur das Zurückziehen auf das, was ich schon immer war und hoffen, dass es so bleibt, sondern die Mitte finden ist das nach Gott fragen und mit ihm dann Schritte machen, sich entwickeln Richtung das, was gut ist. Vielleicht hilft's, vielleicht hilft's auch nicht. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal ein System an der Hand. Ich sag Amen und wir singen gemeinsam zwei Lieder und eben zunächst befreit durch deine Gnade und danach das, was wir am Neujahrstag ganz neu gelernt haben. In dir leben wir.